Das ist ein Podcast der Initiative Gesundheit und Arbeit, kurz IGA. IGA beschäftigt sich mit wissenschaftlichen Erkenntnissen aus der Welt der betrieblichen Gesundheitsförderung und Prävention und bereitet diese zur Nutzung für Praktikerinnen und Praktiker in den Betrieben auf.
Heute sprechen wir über ein Thema, das für viele Unternehmen sehr an Bedeutung gewonnen hat. Wie können Betriebe ihre Arbeitgeberattraktivität steigern? Und welche Rolle spielen betriebliche Gesundheitsförderung und Arbeitsschutz dabei? Willkommen zum IGA-Podcast. Wir möchten Prävention gemeinsam weiterdenken. Ich bin Anke Warth von der Initiative Gesundheit und Arbeit. Betriebliche Gesundheitsförderung und Arbeitsschutz sind nicht nur nice to have, sondern wirken, wenn sie systematisch und glaubwürdig umgesetzt werden, als echte Treiber für Arbeitgeberattraktivität. Das ist in der Kürze das Ergebnis des im Januar 2026 veröffentlichten IGA-Reports 49. Wissenschaftlich begleitet wurde dieser Report von Dr. Romana Dreyer, Leiterin des Center for Better Work an der Universität Hamburg, die ich heute hier begrüßen darf. Hallo.
Hallo.
Schön, dass Sie heute da sind. Frau Dr. Dreyer, was macht ein Unternehmen als Arbeitgeber attraktiv?
Als Wissenschaftlerin fange ich immer gerne an mit einer Definition. Arbeitgeberattraktivität bezeichnen wir als Mitarbeiterbindungskraft einer Organisation. Im Prinzip beschreibt sie eine positive Bewertung durch die bestehenden Beschäftigten oder aber auch eine positive Bewertung durch potenziell neue mitarbeitende Talente, die angezogen werden sollen. Und aus dieser positiven Bewertung folgen dann eine ganze Reihe an positiven Konsequenzen für die Beschäftigten, aber auch für die Unternehmen. So sehen wir bei einer hohen Arbeitgeberattraktivität, dass die Beschäftigten produktiver, zufriedener, auch emotional stärker an die Organisation gebunden sind, ein bisschen weniger krankheitsbedingt fehlen und sie kündigen auch seltener freiwillig. Und außerdem, was ganz spannend ist, betreiben sie aktiv Mundpropaganda, also werben aktiv neue qualifizierte Mitarbeitende aus dem Freundes- und Bekanntenkreis auch an. Und ja, das klingt jetzt ja alles ganz toll und da stellt sich die Frage, die Sie ja auch schon ganz richtig gestellt haben, was macht denn jetzt diese positive Bewertung aus? Wie kommt es dazu? Und Arbeitgeberattraktivität entsteht da nicht durch einen einzelnen Wunderfaktor, sondern durch ein Zusammenspiel von mehreren Faktoren. Und zu den wichtigsten gehören Führung und Personalpolitik, aber auch Unternehmenswerte, die gelebt werden und auch das Image, das das Unternehmen hat, sowie die Arbeitsbedingungen. Also welche Ausstattung habe ich, wie hoch ist die Arbeitsbelastung? Gehalt wird natürlich auch immer wieder genannt und wir sehen auch in Studien, dass ein angemessenes Gehalt einen Unterschied macht, aber es ist nicht der entscheidende Faktor. Angebote zur betrieblichen Gesundheitsförderung und Arbeitsschutz wurden bislang eher selten direkt in Verbindung mit der Arbeitgeberattraktivität beforscht.
Viele Unternehmen investieren ja inzwischen in Gesundheitsprogramme, also von ergonomischen Arbeitsplätzen über mentale Gesundheitsangebote bis hin zu Bewegungs- und Ernährungsprogrammen. Welche Rolle spielt denn betriebliche Gesundheitsförderung im Wettbewerb um Talente?
Ja, wenn man sich die Jobanzeigen anschaut, dann sieht man das ziemlich deutlich, dass bislang fast alle oder ziemlich viele der Benefits, die wir da sehen, einen Gesundheitsbezug haben. Und der klassische Obstkorb, den vielleicht viele kennen, der wirkt mittlerweile ein bisschen veraltet. Und was wir immer wieder sehen, sind Bewegungsangebote, ergonomische Ausstattung, flexible Arbeitszeiten, aber auch zunehmend mentale Gesundheitsangebote und Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, und das ist auch der Blick, den wir in dem IGA-Report 49 einnehmen, ist das alles nur Bauchgefühl und gutes Marketing oder bringt das wirklich was? Und da gibt es tatsächlich spannende experimentelle Forschung zu, die diesen Eindruck dann auch sauber stützt. Zum Beispiel in einer Studie wurden Personen in einem Labor mit tatsächlich denselben Jobanzeigen konfrontiert, mit genau einem Unterschied. In der einen Gruppe wurden BGF-Angebote genannt, in der anderen nicht. Und die Gruppe, die diese BGF-Informationen bekommen hatten, zeigte eine signifikante höhere Bewerbungsabsicht im Anschluss. Eine zweite Studie, die aus meiner Sicht noch aufschlussreicher ist, weil sie ein bisschen besser noch differenziert, zeigt, wenn man vier Gruppen bildet, also vier verschiedene Gruppen hat, wo die fast identischen Jobanzeigen mit unterschiedlichen Qualitäten aber in der Gesundheitsförderung dargestellt wurden, dann zeigt sich, dass die Bewerbungsabsicht dort besonders hoch war, wo Angebote nicht nur auf der individuellen Ebene ansetzen, also wir bieten Gesundheitskurse, sondern tatsächlich auch Informationen bereithielt, wo gesundheitsförderliche Arbeitsgestaltung und auch Führungskultur angepriesen wurde. Und diese Effekte pufferten sogar ein eher durchschnittliches Gehalt ab. Also Personen waren sogar bereit, sich bei dem Unternehmen zu bewerben, wo diese eher strukturellen Angebote da sind, wenn das Gehalt nur durchschnittlich war. Und das sind schon starke Ergebnisse, die zeigen, was ja für eine Wirkung auch auf potenzielle Bewerbende solche Informationen haben kann. Im IGA-Report 49 haben wir uns bewusst aber auf bestehende Beschäftigte fokussiert und diese befragt und nicht uns auf potenzielle neue Beschäftigte fokussiert.
Welche Erwartungen haben insbesondere jüngere Generationen denn an Arbeitgeber?
Wenn man über Erwartungen spricht, dann sehen wir eher eine gesamtgesellschaftliche Verschiebung. Also viele Menschen beim Berufseinstieg, aber nicht nur, wollen nicht mehr so ganz das Modell fahren, ich schufte mich kaputt und irgendwann lohnt es sich, weil der Zeithorizont ist einfach viel länger für Personen, die jetzt in den Arbeitsmarkt reinkommen. Man soll bis zu einem immer weiter steigenden Rentenalter arbeiten, in einer Arbeitswelt, die immer komplexer, immer unsicherer, immer verdichtender wird. Und ja, da geht dieses alte Wohlstandsversprechen für viele nicht mehr auf, ne? Also dass wir Eigentum, finanzielle Sicherheit, planbare Biografien haben und erreichen können, wenn man sich wirklich anstrengt, rückt immer weiter in weite Ferne. Und dadurch wird der Fokus auf Lebensqualität im Hier und Jetzt für viele Personen, nicht nur beim Berufseinstieg, sondern eigentlich durch alle Altersgruppen immer größer. Also dazu gehört, gesund und sicher arbeiten zu können, sinnvolle Aufgaben zu haben, einen fairen Umgang bei der Arbeit zu erleben, Entwicklungsmöglichkeiten zu haben, aber auch Flexibilität bei gleichzeitig verlässlichen Grenzen und Absprachen. Und da wäre ich vorsichtig mit diesem Jüngere versus Ältere oder Gen Z und diese ganzen Altersstereotypen. Das wird oft überzeichnet und schafft eher Gräben, wo eigentlich keine sind. Wir sehen ja zum Beispiel auch, dass Beschäftigte über 50 durchaus bereit sind, auf die Straße zu gehen, für bessere Arbeitsbedingungen, Stundenreduktion, sogar die 4-Tage-Woche zu demonstrieren. Und das Thema ist also in unserer Gesellschaft deutlich breiter angesiedelt als nur bei den jetzt Berufseinsteigenden. Kommt eher darauf an, wie wichtig mir jetzt das Thema Gesundheit und Sicherheit auch in meiner jetzigen Lebensphase ist. Und eben das kann unterschiedliche Gründe haben.
Welche Zusammenhänge gibt es denn zwischen betrieblicher Gesundheitsförderung, Arbeitsschutz und Mitarbeiterbindung, die auch belegbar sind?
Da gibt es spannende internationale und auch nationale Studien, die sich sowohl potenzielle als auch bestehende Beschäftigte angeschaut haben. Zum Beispiel bei den potenziellen Beschäftigten die eingangs erwähnten Untersuchungen mit den Experimenten zur BGF-Kommunikation, dass dort die Bewerbungsabsicht steigt, insbesondere dann, wenn Gesundheitsförderung auf organisationaler Ebene und struktureller Ebene sichtbar und gut verankert ist. Bei bestehenden Beschäftigten finden sich wiederholt positive Zusammenhänge zwischen betrieblicher Gesundheitsförderung, sowohl ja insgesamt als gesamtbetriebliches Angebot, aber auch tatsächlich bei einzelnen Maßnahmen und Variablen wie organisationaler Bindung, Arbeitszufriedenheit oder Engagement. Also da, wo Gesundheitsförderung stark ausgeprägt ist, sind auch häufig in Studien zu finden, dass Bindung und Zufriedenheit höher sind. Es gibt aber auch Studien, die zeigen, dass ein ausgereiftes Arbeitsschutzmanagement mit der emotionalen Bindung ans Unternehmen zusammenhängt. Und untersucht wurde das vor allen Dingen international und vor allen Dingen auch in Branchen und Arbeitsumgebungen, in denen die Gefährdungen größer sind. So zum Beispiel in Baubranchen oder bei Minenarbeitern. Gleichzeitig sehen wir aber auch eine Forschungslücke. Also es braucht mehr systematische Untersuchungen, die diese Effekte auch kontrolliert im Vergleich mit anderen Attraktivitätsfaktoren zum Beispiel untersuchen. Denn die Realität von organisationaler Attraktivität ist komplexer als eine einfache Korrelation, ein einfacher Zusammenhang zwischen zwei Variablen.
Welche Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung und des Arbeitsschutzes steigern Ihrer Studie zufolge nachweislich die Arbeitgeberattraktivität? Kann man das benennen?
Die eine Maßnahme, die jetzt immer wirkt, das haben wir so nicht untersucht und das kann man jetzt so auch nicht sagen. Was wir jetzt aber nachweislich sagen können, ist, dass Attraktivität vor allen Dingen dann steigt, wenn Gesundheitsförderung und Arbeitsschutz strukturell ansetzen, also verhältnispräventiv sind. Und das sehen wir sowohl in unserer Studie als auch in den anderen internationalen Studien, von denen ich bereits gesprochen hatte. Wenn man das jetzt ganz konkret in Beispiele übersetzt, dann sind das in der Regel Maßnahmen wie feste Ansprechpersonen oder Strukturen für Gesundheits- und Arbeitsschutz, Gesundheitszirkel oder andere partizipative Formate, in denen Belastungen systematisch identifiziert und bearbeitet werden. Auch eine kontinuierliche Arbeit an Stressquellen im Alltag gehören dazu, ne, dass ich mir zum Beispiel angucke, wo sind Rollenunklarheiten, wo sind ungünstige Informationsflüsse, Schnittstellenprobleme oder auch einfach eine chronische Überlastung durch fehlende Ressourcen. Und sowas kann man unter anderem gut auch mit einer Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung herausfinden.
Laut Ihrem Report ist es wichtiger, eine gesunde Umgebung zu schaffen, als das individuelle Gesundheitsverhalten der Mitarbeitenden zu beeinflussen.
Für die Arbeitgeberattraktivität ein definitives Ja. Ob betriebliche Gesundheitsförderung funktioniert, hängt aber stark vom Ziel ab. Die Verbesserung der Arbeitgeberattraktivität kann ein Ziel sein, es muss es aber nicht zwingend. Wenn ich das eigene Stressmanagement oder das Wohlbefinden steigern möchte, dann kann es durchaus sinnvoll sein, auch gute individuelle Angebote zu solchen Themen zu haben. Oder wenn klar umrissene körperliche Präventionsziele im Vordergrund stehen, etwa Rückengesundheit, dann kann auch eine einzelne verpflichtende Maßnahme in der Arbeitszeit durchaus wirksam sein. Weil Muskelaufbau oder Beweglichkeit lassen sich dann relativ direkt auch beeinflussen. Unsere Studie zeigt aber auch, entscheidend ist dann das Zusammenspiel von Verhältnis- und Verhaltensprävention. Also dass dann solche Maßnahmen auch zum Beispiel durch weitere ergonomische Maßnahmen und höhenverstellbaren Schreibtisch zum Beispiel begleitet sind, wenn es zu der Tätigkeit passt. Und Arbeitgeberattraktivität steigt besonders dann, wenn Unternehmen Gesundheitsförderung nicht eben nur punktuell anbieten, sondern breit und systematisch aufstellen. Also strukturelle Maßnahmen mit Angeboten kombinieren, die das individuelle Gesundheitsverhalten individuell gut unterstützen. Je breiter und systematischer dieses Gesamtangebot dann eben ist, desto positiver wirkt es sich auf die Arbeitgeberattraktivität auf. Und entscheidend ist nicht nur das, eben was angeboten wird in der betrieblichen Gesundheitsförderung oder im Arbeitsschutz, sondern vor allen Dingen auch, wie es umgesetzt wird. Denn Wirkung und Wahrnehmung hängen auch davon ab, in welchem Maß die betroffenen Beteiligten informiert, aber auch beteiligt werden, einbezogen werden, etwa bei der Bedarfserhebung, bei der Auswahl und Einführung der Maßnahmen. Und hinzu kommt da eben auch nochmal die besondere Rolle der Führungskräfte, sowie auch anderen externen Akteuren wie Krankenkassen oder Unfallkassen. Wenn Vorgesetzte Maßnahmen aktiv unterstützen und externe Partner diese dann auch professionell begleiten, dann erhöht das auch die Glaubwürdigkeit und eben auch die Qualität der Umsetzung.
Sie haben die Führungskräfte jetzt bereits angesprochen. Wie wichtig ist die Führungs- und Unternehmenskultur, damit die betriebliche Gesundheitsförderung im Betrieb angenommen wird?
Da gibt es eine ganze Zahl an Studien, die sich die Rolle der Führungskräfte im Zusammenspiel mit gesunder und sicherer Arbeit angeschaut haben. Für viele Beschäftigte sind Führungskräfte nämlich die unmittelbaren RepräsentantInnen des Unternehmens. Also unterstützen sie den Gesundheitsschutz aktiv, stärkt das eben auch die Glaubwürdigkeit und Bindung. Nehmen Führungskräfte ihn nicht so ganz so ernst, entsteht schnell der Eindruck, dass die gesamte Organisation auch so handelt und es auch nicht so ernst nimmt. Zentral dabei ist vor allem die Vorbildrolle der Führungskräfte, also wie ihre Haltung und wie ihr Verhalten dann auch bei den Beschäftigten ankommen. Sie müssen das Thema Gesundheit und Arbeitsschutz für relevant halten, aktiv informieren, Teilnahmen auch ermöglichen. Und ja, wenn eben die direkte Führungskraft Angebote nicht ernst nimmt oder indirekt auch abwertet, werden sie eben häufig nicht legitimiert oder auch weitergetragen. Dann bleibt selbst ein ganz tolles Angebot, was ich habe als Unternehmen, in seiner Wirkung auf Gesundheit, aber auch in Bezug auf Arbeitgeberattraktivität und Bindung begrenzt. Und hier ist eben unterstützend für die Rolle der Führungskräfte auch nochmal wichtig, dass es eben ein Gesamtkonzept gibt, das eben auch erkennbar ist für die Beschäftigten, das zur Arbeitsgestaltung passt und systematisch verankert ist. Und eine Unternehmenskultur kann hier auch nochmal zusätzlich helfen, ne, die auf Wertschätzung, gutes Miteinander und Verlässlichkeit setzt. Das schafft die Grundlage dafür, dass Arbeitsschutzangebote und Gesundheitsangebote auch glaubwürdig integriert werden.
Manche Erkenntnisse scheinen ja auf den ersten Blick nicht neu. Wieso sind sie aus Ihrer Sicht dennoch so wichtig?
Ja, absolut. Viele Sachen, die ich jetzt berichtet habe, die kennen wir schon. Da gibt es schon einige Forschung zu. Unsere Motivation für den IGA-Report war, den Forschungsstand zur betrieblichen Gesundheitsförderung und auch zum Arbeitsschutz im Zusammenhang mit der Arbeitgeberattraktivität jetzt mal systematisch aufzubereiten und dann eben auch umfassend weiter empirisch zu untersuchen. Und zu Gesundheit als Outcome, also als Ergebnisvariable, wissen wir aus ganz vielen Studien bereits ziemlich viel. Also etwa wie Maßnahmen auf Belastung, auf Wohlbefinden oder auch Krankenstände sich auswirken und wie sie auch gestaltet werden sollten. Uns hat aber eben eine andere Frage interessiert, nämlich was bringt es darüber hinaus auch für die Bindung und für die Arbeitgeberattraktivität? Und diese Ergebnisvariable wurde in Studien gerade zu Gesundheitsangeboten und auch zum Arbeitsschutz deutlich seltener in den Fokus gestellt. Und vor allen Dingen in Deutschland war dieser Zusammenhang bislang nicht in der Breite und auch in der Systematik untersucht worden, die wir für notwendig halten.
Und welchen Fehler sollten denn Unternehmen unbedingt vermeiden?
Wenn ich das aus der Perspektive jetzt der Arbeitgeberattraktivität wieder beantworte, dann ist ein ganz zentraler Punkt, der vermieden werden sollte, etwas nach außen zu kommunizieren, also zum Beispiel in Stellenanzeigen, was nicht intern wirklich glaubwürdig verankert ist. Also Gesundheitsförderung als Imagekampagne funktioniert vielleicht kurzfristig fürs Recruiting, aber untergräbt mittelfristig Vertrauen, wenn Beschäftigte eben dann im Alltag merken, das passiert hier gar nicht so und etwas völlig anderes erleben. Problematisch ist auch, Maßnahmen einzuführen, ohne die wirklich zugrunde liegenden Arbeitsbedingungen vorher zu reflektieren, also ohne Analyse einfach drauf loszulaufen. Ja, gerade wenn strukturelle Ursachen zum Beispiel für Stress vorliegen, wie etwa eine hohe Arbeitsdichte und klare Rollen oder auch fehlende Erholungsspielräume, dann greifen isolierte Angebote zu kurz. Ja, dann hat man vielleicht im Extremfall sehr resiliente Einzelne, die viel kompensieren können und ganz viel wegatmen können, aber weiterhin in einem sehr belasteten System arbeiten. Das löst ja das Grundproblem nicht. Ein weiterer Fehler ist, Gesundheitsförderung dann ausschließlich auf individuelles Verhalten auszurichten und als Benefit oder Zusatzangebot zu verstehen. Nach dem Motto, hier ist jetzt der Kurs, komplett besser klar. Und sinnvoller ist es da auch, wenn man solche Angebote hat, individuelle Kompetenzen so zu stärken, und dann auch wirklich auch den Raum dafür zu geben, dass diese Kompetenzen sich ausleben dürfen, dass die Beschäftigten ihre Ressourcen realistisch einschätzen können, dass sie Belastungsgrenzen früh erkennen und bewusst steuern können. Also inklusive auch der Fähigkeit, sich Erholung zu gönnen, aber eben auch Phasen hoher Beanspruchungen, damit gezielte Erholung dann auszugleichen. Das setzt aber eben voraus, dass es die organisationalen Rahmenbedingungen dazu gibt, in denen Selbstfürsorge dann auch nicht sanktioniert wird, sondern wirklich tatsächlich unterstützt wird. Also vielleicht nochmal zusammenfassend, also Unglaubwürdigkeit würde ich vermeiden, dass Gesundheitsförderung reine Symbolpolitik ist und eben eine reine Individualisierung, ohne eine strukturelle Veränderung voranzutreiben.
Und umgekehrt, was sind denn die Erfolgsfaktoren?
Wenn ich auf die Erfolgsfaktoren gucke, dann ist der erste Schritt eigentlich immer die grundlegende Frage, die ich mir stellen muss, was sind denn eigentlich meine Ziele? Was will ich denn damit? Wo möchte ich hin? Woran erkenne ich, dass ich auf einem guten Weg bin? Also was sind auch realistische Zwischenerfolge, in denen ich dann auch meinen Fortschritt messen kann? Und wenn ich diese Orientierung habe, folgt dann als nächstes der Blick auf die Ausgangslage. Also wo stehe ich gerade? Was brauchen wir? Das ist dann die Bedarfsanalyse, von der ich eben auch bei den Fehlern gesprochen habe. Sie kann dann auch nochmal die ursprünglichen Ziele ein bisschen nachschärfen. Und hier ist mein klarer Rat auch an dieser Stelle, dass Unternehmen sich frühzeitig externe Unterstützung reinholen. Also externe Partner, Krankenkassen, Unfallversicherungen zum Beispiel, können dann nicht nur bei der Bedarfsanalyse helfen, sondern idealerweise vielleicht auch schon bei der Zieldefinition. Und das spart dann später viele Umwege. Und ein Thema, was nicht unterschätzt werden sollte und was den gesamten Prozess begleiten sollte, ist die Kommunikation. Und da vor allen Dingen ganz besonders auch die Sensibilisierung der Führungskräfte. Von den Führungskräften haben wir bereits schon gesprochen, sie sind Multiplikatoren. Und wenn sie das Thema nicht mittragen, dann wird es schwer, das wirklich im Betrieb in die Breite zu bringen und wirklich etwas zu bewegen. Und eben Gesundheitsförderung und auch Arbeitsschutz, das sind keine einmaligen Maßnahmen, das ist wirklich ein kontinuierlicher Prozess, dran zu bleiben. Ein weiterer Erfolgsfaktor, wenn es dann in die konkrete Umsetzung geht, lautet, dass Unternehmen lieber klein anfangen sollten. Lieber mit überschaubaren, gut geplanten Maßnahmen beginnen, als mit einem riesengroßen Programm zu starten, das im Alltag dann nicht gelebt wird. Und dabei ist es wichtig, die Mitarbeitenden auch hier gut zu informieren, nachzufragen, auch aktiv zu beteiligen und eben auch in der Umsetzung zu unterstützen. Und dann ganz entscheidend immer wieder nachhalten und zu schauen, wo stehe ich jetzt gerade auf meinem Weg? Was hat gewirkt, was nicht, was wurde gut angenommen Und dabei sollte man stets sowohl die Verhältnisse, also die strukturellen Rahmenbedingungen, als auch das Verhalten der einzelnen Menschen im Blick haben, um dann eben dieses gesamtbetriebliche Konzept auch wirklich zu leben.
Wie wird denn aus einzelnen Maßnahmen ein ganzheitliches Gesundheitskonzept?
Ein ganzheitliches Gesundheitskonzept entsteht, wenn Maßnahmen nicht isoliert nebeneinander stehen, sondern wirklich systematisch auf mehreren Ebenen der Organisation ansetzen und aufeinander abgestimmt sind. Und auf Ebenen der Beschäftigten geht es um die Stärkung individueller Kompetenzen, etwa im Umgang mit Belastung, bei der Selbstregulation oder im Erkennen eigener Grenzen. Auf Teamebene spielen dann Zusammenarbeit oder auch Kommunikationskultur eine wichtige Rolle. Auch soziale Unterstützung ist hier ein wichtiger Faktor, der sowohl die Gesundheits- als auch die Arbeitgeberattraktivität stärken kann. Also hier steht Gesundheit auch immer stark im sozialen Kontext. Deswegen sind die Führungskräfte auch so wichtig. Führungskräfte sind eine eigene entscheidende Ebene. Sie beeinflussen durch ihr Verhalten auch die Arbeitsdichte, die Prioritätensetzung, sorgen auch mit dem Team zusammen für psychologische Sicherheit und dem Umgang mit Fehlern oder Überlastung. Und ja, ich kann es nur nochmal sagen, ohne gesundheitsorientierte Führung bleibt dann auch jedes Gesundheits- und Arbeitsschutzkonzept in einem gewissen Maße lückenhaft. Und schließlich bleibt die organisationale Ebene. Da schauen wir auf Arbeitsprozesse, auf Ressourcenverteilung, auf Gestaltung von Arbeitszeiten, auch Partizipationsmöglichkeiten und eben auch die strategische Verankerung von Gesundheit im Leitbild. Und erst wenn Angebote auf diesen Ebenen vorhanden sind und auch ineinander greifen und langfristig dann auch glaubwürdig verfolgt werden, dann haben wir ein konsistentes, glaubwürdiges Gesundheitskonzept. Und das klingt ganz schön überwältigend vielleicht erstmal, ne? Deswegen kann es auch klug sein zu schauen, was haben wir denn schon für bestehende Strukturen, statt jetzt anzufangen, Parallelwelten aufzubauen. Also Gesundheit und Arbeitsschutz konsequent in anderen Führungskräfteseminaren irgendwie mitdenken. Auch bei Auswahl- und Onboarding-Prozessen integrieren oder auch in Teamentwicklungen das Thema Kommunikation, gegenseitige Wertschätzung mit reinnehmen. Also praktisch heißt das, zu schauen, welche Attraktivitätsfaktoren können wir denn auch konsequent mit betrieblicher Gesundheitsförderung und Arbeitsschutz zusammendenken, ne? Und dann regelmäßig auf die Agenda setzen und diese Themen dann auch gezielt, ich nenne es immer gerne Huckepack nehmen, ne? Also zusammendenken und dann eben in bereits etablierte Routinen mit aufnehmen.
Und als kleines Unternehmen mit wenig Angeboten, habe ich da eine Chance, Mitarbeitende zu binden oder zu gewinnen über betriebliche Gesundheitsförderung?
Ja, da sehen wir ganz viele interessante Beispiele. Und da fand ich vor allen Dingen aus den Interviews, die ich auch geführt habe für den IGA-Report, ein ganz schönes praktisches Beispiel, sehr greifbar, weil es zeigt, wie ein paar gute Ideen, die einzeln bestanden, jetzt tatsächlich in ein systematisches Gesundheitsmanagement überführt wurden. Da war ein kleiner Handwerksbetrieb, der schon lange Dinge gemacht hat, die wir als gesundheitsförderlich bezeichnen würden. Zum Beispiel ein gesundes Frühstück angeboten für alle Mitarbeitenden oder auch andere einzelne Aktionen. Und meine Interviewpartnerin hat mir erzählt, dass sie damals, als sie es angefangen haben, noch nie von dem Begriff betriebliches Gesundheitsmanagement gehört haben. Und dann haben sie angefangen, mit Unterstützung der Krankenkasse tatsächlich Schritt für Schritt ihre Angebote zu systematisieren. Also erstmal haben sie analysiert, ne, wie sind die Arbeitsbedingungen, wie sehen die wirklich aus. Da haben sie eine Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung durchgeführt. Und zusätzlich holen sie sich seitdem jährlich auch ein Gesundheitsmobil in den Betrieb, wo dann eben Gesundheitschecks durchgeführt werden an dem Tag. Und parallel sieht man bei dem Betrieb ganz schön, das lebt jetzt nicht nur von diesen Angeboten oder von dieser einmaligen Gefährdungsbeurteilung, die da durchgeführt wurde, sondern vor allem von der Haltung der Inhaber und ja, wie sie als Vorbild da fungieren. Und der Chef macht zum Beispiel seit Jahren morgens Frühsport für alle. Und das hat ja wirklich das Gesamtkonzept auch eben durch diese konsequente Haltung nochmal weiter geprägt. Also Gesundheit ist uns wichtig und das zeigt sich auf verschiedenen Ebenen dort im Alltag. Sie packen aber auch ergonomische Probleme zum Beispiel in der Produktion konkret an und schauen, wie Arbeit so gestaltet werden kann, dass sie gut bewältigbar ist und eben nicht krank macht. Und dazu bieten sie auch ganz verschiedene individuelle Arbeitszeitmodelle an und beteiligen ihre Mitarbeitenden auch zum Beispiel bei der Auswahl von Arbeitsschutzkleidung. Und gerade in so einem Kleinbetrieb ist der kurze Draht ja zu den Mitarbeitenden bekanntlich ein bisschen kürzer. In größeren Unternehmen braucht es dafür eher eine systematischere Erhebung, vielleicht auch klarere Prozesse, nochmal deutlichere Ansprechpartnerinnen und mehr Beobachtung. Und gleichzeitig haben wir auch Beispiele gesehen, wo größere Firmen Mitarbeitende sehr explizit einbinden. Mit dem Grundgedanken, dass die Beschäftigten Expertinnen und Experten sind für den Arbeitsschutz und man organisiert Beteiligung so, dass sie sich auch gegenseitig absichern und dafür sorgen, dass sie gut und sicher durch den Arbeitsalltag kommen.
Wie kann denn der IGA-Report konkret Präventionsberatenden helfen?
Meiner Meinung nach kann der IGA-Report Präventionsberatenden auf unterschiedliche Weise helfen. Erstens bietet er eine wissenschaftlich fundierte Argumentationsgrundlage. Wir haben Studienergebnisse dargestellt und die ermöglichen es, Zusammenhänge zwischen betrieblicher Gesundheitsförderung, Arbeitsschutz, Arbeitgeberattraktivität und Bindung evidenzbasiert dann auch mal nachzulesen und eben auch wiederzugeben. Und es kann helfen bei Gesprächen mit Geschäftsführung oder auch anderen Personalverantwortlichen. Und zweitens liefert er Orientierung für auch tatsächlich praktische Ausgestaltung. Er macht deutlich, dass nicht nur einzelne Maßnahmen zählen, sondern die systematische Verankerung, die Umsetzungsgestaltung und auch die Rolle der Führungskräfte entscheidend sind. Und da liefern wir auch viele Beispiele. Und für die Beratenden sind die Ergebnisse inhaltlich jetzt, glaube ich zumindest, keine Riesenüberraschung. Neu ist ja vor allen Dingen aber diese systematische Verbindung zur Arbeitgeberattraktivität. Noch das Vorgehen, was wir empfehlen, also zuerst Analyse, Zielklärung, Aufbau von einer klaren Struktur, das entspricht dem klassischen Beratungsprozess, den viele Krankenkassen und auch Unfallversicherungsträger anbieten. Und entscheidend ist jedoch hier auch diese Schritte jetzt proaktiv zu kommunizieren und auch transparent umzusetzen. Und allein dieses dann strukturierte und nachvollziehbare Vorgehen kann für Betriebe bereits einen spürbaren Beitrag zur Arbeitgeberattraktivität leisten. Und das hilft dann auch, Beratungsprozesse strategischer auszurichten und über tatsächlich reine Maßnahmen und Angebotsplanung auch auf der individuellen Ebene dann hinauszugehen.
Dankeschön. Das war unser Blick auf den Zusammenhang zwischen Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung, Arbeitsschutz und Arbeitgeberattraktivität. Damit ist klar geworden, Gesundheit ist längst ein Wettbewerbsfaktor geworden. Unternehmen, die hier investieren, gewinnen nicht nur gesündere Mitarbeitende, sondern auch ein stärkeres Arbeitgeberimage und bessere Chancen im Recruiting. Zum Abschluss, was ist Ihr nächstes wissenschaftliches Projekt zum Thema?
Ja, das Thema bietet weiterhin ganz viele faszinierende Forschungsfragen. Und aktuell wurde eine zweite Befragungswelle mit einem Abstand von einem Jahr durchgeführt. Die wird derzeit auswerten und verschriftlichen. Und dabei wurden dieselben Themen erneut erhoben an denselben Fragten. Und vielleicht so als kleiner Spoiler, die bisherigen Ergebnisse bestätigen die zuvor gefundenen Zusammenhänge und darüber hinaus lässt sich nun auch zeigen, dass sich diese jetzt auch zeitlich ordnen lassen. Also Unternehmen mit einem breiten, systematisch verankerten Angebot in betrieblicher Gesundheitsförderung und Arbeitsschutz werden auch ein Jahr später als attraktiver bewertet als Unternehmen mit einem weniger umfassenden Angebot. Und das sind für uns und ich denke auch für alle Unternehmen und Beratenden ganz schöne News.
Dann freuen wir uns auf diese neue Studie und ich bedanke mich, dass Sie heute hier waren, Frau Dr. Dreyer. Und ebenso danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Für Sie noch ein Hinweis an dieser Stelle. Auf der Webseite der Initiative Gesundheit und Arbeit finden Sie Informationen und Publikationen rund um Gesundheit im Arbeitsleben. Und alle Infos dazu finden Sie auch in unseren Shownotes zum Podcast. Aber jetzt erstmal tschüss und gerne bis bald.
Tschüss und vielen Dank für die Einladung.